Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich möchte jetzt zuerst mal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken. Bedanken für euer zahlreiches Feedback, eure Anregungen und eure Tipps. Das freut mich sehr. Das hilft mir natürlich auch weiter, diesen Podcast spannender zu machen. Also bleibt weiter dabei und gebt mir weiter euer Feedback. Ich freue mich drauf. Zu meinem heutigen Gast. Er ist Soßengott und Sternekoch. Er heißt Jens Rittmeier und ist Küchenchef und gastronomischer Leiter im Hotel Navigare in Buxtehude mit seinen Restaurants Number 4 und Sea Breeze. Jens hat diverse Stationen als Küchenchef hinter sich. Er war zuletzt auf Sylt am Budasand, dann in Berlin, lange Zeit in Portugal und hat viele große Lehrmeister gehabt. Das gibt er auch gerne weiter an seine Mitarbeiter, an seine Lehrlinge. Und ja, wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, regionales und saisonales Produkt zu verarbeiten, wo sich die Sterneküche hinentwickelt und wie er überhaupt zu dem Titel Soßengott gekommen ist. All das und natürlich ein Blitzrezept aus Jens nordischer Küche erfahrt ihr jetzt. Also, viel Spaß. Herzlich willkommen, Jens Rittmeier. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben uns ja neulich kennengelernt in Hamburg beim Food Innovations Camp. Warst du Mentor für ein Produkt oder für ein Startup. Ist das so, das, was dich so rumtreibt, dass du eben neben deiner Funktion als Küchenchef und gastronomischer Leiter hier im Hause im Hotel Navigare auch viel unterwegs bist in der Welt?
Das ist so, ja. Das hat aber auch etwas mit meinem zweiten Standbein zu tun, also meiner eigenen kleinen Unternehmung, wo man auch selber immer ein bisschen am Schauen ist. Und zum anderen ist natürlich, ich möchte meinen Horizont erweitern. Ich möchte sehen, was passiert da draußen, was entwickelt sich, was werden vielleicht die Trends sein in der Zukunft. Und ich glaube, da muss man immer am Puls der Zeit sein und das bin ich sehr gerne, ja.
Nun sind ja auch sicherlich viele gespannt auf deinen Input und deine Expertise. Du bist mittlerweile seit Anfang der 90er unterwegs in der Gastronomie als Koch. Da hast du auch sicherlich Starthilfe benötigt, ursprünglich mal.
Klar, selbstverständlich. Wie wir alle, ja. Also wir haben alle klein angefangen. Klar, der ein oder andere hat vielleicht von uns zu Hause schon gekocht. So ging es mir zumindest so. Immer am Herd mit der Mutter oder mit der Großmutter, eben weil die Eltern waren auch relativ busy und so fing das relativ früh an und es ging weiter über den eigenen Anbau, den wir im Garten hatten, ja, von Früchten über Gemüse, Salate und so weiter und hat sich dann weiterentwickelt über die Lehre dann irgendwann mal. Und ich meine, ich komme gebürtig aus dem Osten Deutschlands, aus Halle-Saale, und bin dann ins 750 Kilometer entfernte Baden-Baden gegangen, weil meine Oma mir sagte, Mensch, wir haben doch da noch einen Großonkel, lass uns das mal da probieren. Und das alles ja kurz nach der Öffnung der Mauer, ja, also von dem her, es war schon eine spannende Zeit.
Also da kam schon relativ viel auf dich zu, also erstmal in damals noch ein anderes Land quasi, nicht? Dann zu anderen Menschen und dann aus der Schule raus und den Job beginnend.
Das war schon viel. Und das erste Lehrjahr, also meins, war nicht gut. Da habe ich wirklich kämpfen müssen, um da überhaupt mitzukommen. Und das war nicht ein glückliches Lehrjahr, weil auch das erste Lehrjahr damals war von viel Theorie geprägt und also viel in der Schule sein, diesen Blockunterricht und so weiter. Das war irgendwo, muss es natürlich sein, ja, dieses ganze Theoriewissen, aber ich war schon immer jemand, der möchte lieber praktisch arbeiten.
Aber auch wenn es schwer war, du bist dabei geblieben, hast du damals schon so eine Idee gehabt, wo du hin willst?
Ja, definitiv ja. Ganz großes Ja und Ausrufezeichen. Ich wollte immer in die Sternegastronomie, auch wenn ich natürlich am Anfang gar nicht richtig wusste vielleicht, was bedeutet das. Auf der anderen Seite hat mir mein Vater zum 16. bin ich der Meinung, ein Buch von Paul Bocuse geschenkt. Und ich weiß gar nicht, ob ihm bewusst war, was er mir da geschenkt hat. Aber das war ein Buch, das habe ich mir zigfach durchgelesen. Und da waren Sachen, und die hier haben mich gereizt. Weil es kamen Produkte drin vor, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich wollte dieses Kochen. Und habe mir dann während der Lehre, auch wenn es damals, wenn das heute ein Auszubildender hört, mit 200, ich weiß nicht, wie viel Mark ich da bekam, da würden die heute alle schreiend davonlaufen, habe ich mir noch nebenher, ich weiß nicht, die Messer gekauft und Kochbücher gekauft, alles in den Beruf gesteckt. Also es war schon ein sehr großer Ehrgeiz dahinter.
Du bist in der Sterne-Gastronomie gelandet und nicht nur gelandet, sondern hast dich da ja etabliert, schon über einen langen Zeitraum. Aber wie wichtig ist da auch die richtigen Lehrmeister zu haben? Also Bocuse aus dem Buch raus, hast du Bocuse mal kennengelernt?
Nein, ich war selber auch leider nie da. Ich weiß gar nicht, nein, es war, glaube ich, dann in der Entwicklung auch gar nicht nötig, aber etwas über die Person zu lesen, das finde ich das noch viel Spannendere. Das andere aus irgendwelchen Kochbüchern Rezepte herausschreiben oder herauszukopieren, das ist nur überhaupt nicht meins. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, man muss natürlich Glück haben mit seinen Lehrmeistern und man sollte auch schauen und man sollte genau schauen als junger Mensch, wo gehe ich da hin? Wen suche ich mir da aus? Und es kommt aber auch dazu, dass man wirklich viel selbst mit reinbringen muss. Diese Lehre ist nicht so, dass man hingeht und jetzt bitte bringt mir mal was bei, sondern es ist schon eher so, dass man selber mit ganz viel Engagement und Willen und vor allen Dingen auch Leidenschaft das antreten muss und mit einer gewissen Beharrlichkeit auch dabei bleiben muss. Und ja, es gehört Kraft auch dazu, dass den Druck auch manchmal auszuhalten, gerade als junger Mensch. Das ist etwas, das hat man ja vorher gar nicht gespürt. Und auf einmal ist man in Zeitdruck. Und die Gäste wollen doch aber das Essen doch. Und zwar nicht erst in einer Stunde, sondern es muss schon alles mit dem Zeitdruck passieren.
Also zwischendurch mal chillen ist nicht.
Nein, nicht in diesem Job.
Wie ist denn das, wenn du bildest ja aus, ja?
Ja.
Du hast ja auch junge Leute, die zu dir kommen. Erkennst du da, wer das Zeug dazu hat? Kann man so sagen, das ist ein Rohdiamant?
Das kann man. Ich bin der Meinung, das kann man. Natürlich stecken wir nie alle in den Menschen drin, das ist schon so. Aber ich kann vielleicht über Sylt als erstes berichten. Wir hatten viele tolle junge Menschen, die wir ausbilden durften. Und einer davon, ich meine, der ist Deutschlands bester Kochauszubildender geworden. Zwei Jahre später hatten wir Sylts besten Kochauszubildenden. Das ist schon etwas, da ist man auch stolz drauf. Und jetzt hier in Buxtehude, wir haben einen ganz jungen Mann, den Jakob, der ist erst ein halbes Jahr bei uns und der kocht jetzt schon mit. So, und als er zu uns kam, diese Geschichte muss man eigentlich kurz erzählen. Es fing so an, dass die Mama eine E-Mail schrieb und anfragte, ob ihr Junge nicht mal ein Praktikum machen dürfte. Und dann dachte ich schon, mein Gott, junger Mensch, der kann da auch selber eine E-Mail schreiben, ne? Und ich reagierte, glaube ich, nicht sofort. Und dann zwei, drei Tage später kam wieder eine Mail von der Mama und sie sagte, Mensch, haben Sie das denn gelesen? Ja, habe ich gelesen. Und es ging so, dass der Jakob irgendwann dann mal da war zum Praktikum und hat reingeschnuppert. Und hat sich an dem Tag wirklich sehr gut angestellt und ich merkte, da ist etwas. Und habe ihn dann, das muss man sich vorstellen, mit 15 Jahren, ich habe Hummer gemacht und habe zu ihm gesagt, so, jetzt machen wir Hummer. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die würden erstmal erschrecken. Und bei ihm war es so, der hat überhaupt keine Angst vor neuen Sachen. Ja, okay, mache ich. Und dann habe ich ihm das gezeigt, wie man den Hummer macht, Hummer auslöst, Hummer knackt. Und habe gesagt, so, den nächsten machst du jetzt. Und stand natürlich nebendran, weil das Produkt einfach sehr hochwertig ist. Und dann hat er das gemacht und wirklich genau so, wie ich das wollte. Natürlich mit einer anderen Geschwindigkeit, aber das ist absolut in Ordnung. Und auf jeden Fall neben dem Hummer hat er ganz viele andere tolle Sachen gemacht. Und am Ende des Abends habe ich ihn gefragt, Jakob, was ist dein Lieblingsessen? Weil das frage ich jeden Bewerber.
Ja.
Was ist dein Lieblingsessen? Und er sagt, ich habe gar kein so richtiges Lieblingsessen. Ich so, muss doch etwas haben, ja. Und dann sagte er, ja, vielleicht so ein Apfeltiramisu. Und dann stand ich sehr fragend, genau wie du jetzt auch guckst, wie Apfeltiramisu, ja, Apfel, Kaffee, Mascarpone, wie schmeckt das wohl? Und auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, das nächste Mal, wenn du hier bist, dann machst du mal ein Apfeltiramisu für das ganze Personal. Ja, okay. Und dann kam er, weiß nicht, ein paar Wochen später, das nächste Mal, und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, und er kam mir entgegen und sagte, Chef, ich habe ja was für Sie. Da war ein Glas, ein großes Wegglas, Apfeltiramisu, und da stand drauf, er hat ein Etikett selber gebastelt, mit 100% Leidenschaft und Liebe hergestellt, dann mit einem Siegel dran, und dann hang eine Bewerbung dran, in einem kleinen Format, Bewerbung für eine Stelle als Kochauszubildender, dann hast du aufgeklappt, Kurzlebenslauf, dann ein Anschreiben und auf der Rückseite, so gut wie dieses Apfeltiramisu möchte ich durch Ihr Wissen und Ihre Erfahrung werden.
Oh.
Wow. Einfach nur wow.
Ne? Wow. Das so. Hat sich dann nochmal gedreht. Von dem ersten Eindruck kann der Junge nicht mal selber eine Bewerbung schreiben zu so einem, zu so einer Präsentation.
Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du das wirklich alleine gemacht? Und er sagte, ja. Und heutzutage sind die jungen Menschen, das haben wir gar nicht so präsent. Die sind einfach viel früher am PC. Ja, auch wenn ich das sehe bei meinen Kindern, was da schon alles los ist. Ja, die werden uns irgendwann alle überholen.
Ja.
Und aber jetzt zurück zu ihm, zum Jakob. Also da merkt man, aus dem wird etwas werden. Wenn der die Kraft hat und die Beharrlichkeit, dann wird aus dem was. Also bin ich felsenfest von überzeugt. Ja. Und der wird die Lehre auch richtig gut abschließen. Und wir fordern auch richtig viel von unseren Auszubildenden, aber wir fördern sie auch. Ne? Also egal, um was es ist, ich werde immer meine Auszubildenden fördern.
Mhm.
Ja. Weil es mein Ausbilder hat es genauso gemacht.
Mhm.
Ich durfte auch zu Meisterschaften gehen. Ich durfte Probe kochen für die Meisterschaften. Und dann bin ich irgendwann bei der Stadtmeisterschaft in Baden-Baden Gewinner gewesen und durfte dann zur baden-württembergischen Meisterschaft und so weiter. Ne? Also das ist schon, wo fordern und fördern ist eine ganz wichtige Geschichte.
Nun ist es ja auch so, dadurch, dass man ja sehr viel unterwegs ist und so ein Jakob wahrscheinlich dann auch nicht ewig bei dir bleiben wird, wer wird irgendwann weiterziehen? Du musst ihm sogar irgendwann wahrscheinlich sagen, so jetzt musst du mal auf Wanderschaft gehen. Aber es bleibt ja, man bleibt ja verbunden. Ist es so bei den Köchen, dass es da wirklich ein enges Netzwerk gibt?
Das ist so, doch.
Ja. Und nicht nur bei den Köchen, sondern auch bei dem Ganzen drumherum wahrscheinlich. Ne?
Ich glaube schon, dass wir so eine eigene Welt sind. Oder in einer eigenen Welt leben. Und das Netzwerk ist schon wirklich riesig. Mit dem einen oder anderen ist man natürlich ein bisschen näher. Aber wenn ich schaue, dass ein paar meiner ehemaligen Mitarbeiter, dass sie heute auch alle einen Stern haben, das ist schon...
Macht dich das stolz?
Natürlich.
Ja.
Wenn man einen kleinen Teil davon mit beitragen durfte, dann hey, ist das super. Und ich glaube, genauso sind meine Lehrchefs heutzutage stolz drauf, Mensch, aus dem Rittmeier, guck mal, was da geworden ist. Ja.
An dieser Stelle soll ich dich ganz lieb vom Sebastian Hameister grüßen, den ich neulich am Timmendorfer Strand besucht habe und ein Interview mit ihm geführt habe. Der war ja auch bei dir, auch wenn nur kurze Zeit, aber der hat mir mal gesagt, du hast ihn auch irgendwo mal in den Garten geschickt oder sogar irgendwo an irgendwelche Steine am Ufer geschickt, wo er was holen sollte.
Ja, also wir haben ja auf Sylt das ganz viel gemacht, dass wir rausgegangen sind in die Natur, weil so viel wächst ja auf Sylt auch nicht.
Ja.
Und dann, dass wir da zum Beispiel Queller gesammelt haben, ja, oder Salzmelde und so weiter.
Ja.
So. Und
wofür habt ihr das eingesetzt? Im Salat dann?
Oder? Nein, für Seafood-Gerichte.
Ja. Das heißt aber, alles das, was so rundherum im Umkreis von ein paar Kilometern wächst, ist auch sehr interessant für euch.
Und absolut. Und das geht hier natürlich noch viel besser. Wir haben das alte Land, wir haben die Lüneburger Heide vor uns. Also wir sind schon in einer was die Produkte betrifft, in einer ganz tollen Region. Und von dem her war es auch mit bewusst ein Schritt hierher zu gehen. Neben dem Aspekt, dass ich näher bei meinen Kindern bin, nicht mehr so lange Fahrzeiten habe, neben dem Aspekt, dass ich mich nebenher mit Unterstützung meines Arbeitgebers auch noch zusätzlich selbstständig machen durfte. Und das ist etwas, rauszugehen in die Natur, Sachen zu sehen, und draußen in der Natur, da entsteht erst Kreativität, zumindest meiner Meinung nach. Wenn ich bei den, egal ob ich etwas selber sammle, ob es Fichtensprossen sind, ob es Kräuter sind oder ob ich bei dem Bauern oder Landwirt auf dem Feld stehe, ich finde, da entstehen, zumindest bei mir, entstehen neue Gerichte im Kopf.
Also das, was du siehst, was dich inspiriert, das Umfeld ist dafür ganz wichtig, und da kommen dann neue Ideen. Neue Ideen für, du sagst ja, du machst schon nordische Küche. War das immer so oder entwickelt man sich da so hin?
Ich glaube, man entwickelt sich da so hin. Es war aber für mich selber immer wichtig, egal wo ich als Koch bin, ob das in Portugal war oder ob es dann in Berlin war. Ich hatte ja eine kleine Zwischenstation noch in Berlin. Ich wollte immer möglichst die Produkte aus dem Umkreis nutzen. Und natürlich ist das Füllhorn in Portugal ein ganz anderes an der Algarve. Da habe ich einfach mal alles und habe natürlich alles, was aus dem Meer kommt, zur Verfügung. Und da ist es ein ganz besonderer Flecken Erde. Habe das Gemüse ganz frisch geerntet und am Mittag in der Küche gehabt. Das ist natürlich absoluter Luxus. Und in Berlin war es so, dass wir ganz viel im Umfeld in Brandenburg an Produkten genutzt haben. So, und es ist schon so, dass ich mich gerne mit der Region auseinandersetze. Und am Ende des Tages ist hier zum Beispiel der Wunsch im Restaurant Number 4, dass es irgendwann ein Menü vom alten Land über das alte Land wird. Und dazu muss man natürlich, man muss viel Produkte scouten, viel unterwegs sein, Menschen kennenlernen, die einen dabei unterstützen, die einen die Waren dazu liefern können, weil man viel einlegen muss, trocknen muss, ich weiß doch nicht was, konservieren, zum Beispiel dann für Wintermonate, ja, wo eben das frische Angebot nicht ganz so groß ist. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und wie bin ich da hingekommen? Ja, es hat mich damals schon zu Portugal-Zeiten inspiriert, was die Kollegen in Skandinavien gemacht haben. Die haben ja irgendwann 2002, das Manifest gab es da, das nordische Manifest. Und ich fand das sehr schön, dass sie sich zu ihrer Region bekannt haben und gesagt haben, hey, lass uns doch mal das, was wir haben, in den Fokus rücken, vereinfacht gesagt. Und das fand ich gut, und das war auch ein Vorteil damals von Portugal. Man war relativ schnell mit den ganzen Billigfliegern, die es damals gab, warst du in Skandinavien für ein Apfel und ein Ei, also keine 50 Euro hin und zurück. Und da warst du ganz schnell mal in Oslo, in Kopenhagen und so weiter.
Aber das war dir dann auch wichtig, vor Ort zu sein und das wirklich vor Ort zu spüren und zu erleben.
Ja, genau, unbedingt. Ja. Und wenn ich überlege, ich war in 2002, saß ich mittags beim René Recipe, damals frisch besternt im Noma. Und neben mir war nur ein einzelner anderer Tisch da. Und also ich kenne noch seine Entwicklung und wie das bei denen am Anfang gar nicht so einfach war. Ja. Und ich schätze aber, ja, alle Kollegen gerade da, weil die denken ganz anders. Und das ist etwas, das gefällt mir sehr.
Guter, um da einzuhaken. Ist das so, dass du deine Idee hast und die verfolgst und sagst, also das möchte ich schaffen und das möchte ich kreieren? Und wenn dabei nebenbei noch entsprechende Auszeichnungen abfallen, dann nehme ich die mit? Oder was ist der große Treiber?
Ich glaube, es ist genauso, wie du es beschrieben hast. Ich möchte ja etwas weiterentwickeln. Und in dem Fall ist es nicht nur meine Küche, sondern auch die Region drumherum. Und ich glaube, das, was die Auszeichnung betrifft, natürlich freuen wir uns da alle drauf. Und natürlich ist so ein Stern auch wichtig. Der hat auch aus Personal Aspekten eine ganz wichtige Funktion, ja, eben um qualitatives Personal zu sich zu bekommen. Und ich glaube aber, mit den ganzen Jahren der Erfahrung, die man hat, ist es schlussendlich nur eine logische Schlussfolgerung, dass dann so ein Stern kommt zum Beispiel. Ja, ich glaube, man muss seiner Philosophie folgen, man muss seinen eigenen Stil entwickeln, ganz wichtig. Und bei mir ist das halt zum Beispiel auch viel mit zum Beispiel Soßen. Das ist ja so die
Du hast es gerade erwähnt, Geschichte. Nicht? Das, die Geschichte. Du hast es gerade erwähnt. Man hat dir dann ermöglicht, selber deine Selbstständigkeit auch aufzubauen hier. Und dann hast du ja dich als Soßengott etabliert, wie man so schön sagt, wie überall zu lesen ist. Wo kommt denn bitte der Titel her?
Das ist schön, dass mir die Frage gestellt wird. Danke. Also, der kommt nicht von mir selber, sondern den hat mir irgendwann einmal jemand von der Presse verliehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer. Und es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, der kam nicht von mir selber. Irgendwann hieß es mal Soßengott. Und es wurde weitergetragen und weitergetragen. Und diverseste Blogger haben das aufgefangen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mir tatsächlich auch den Namen schützen lassen. Also das ist eine eingetragene Marke.
Wenn dann, ne?
Wenn dann, ja. Und ja, ich glaube, es bezeichnet einfach, oder es möchte bezeichnen, dass man ein Händchen für Soßen hat. Und ich hatte, glaube ich, schon immer ein Händchen für Soßen. Und vielleicht ist das auch schön zu sagen, es gab bei Dieter Müller, damals auf Bergisch Gladbach, immer zum Abschied der Köche eine Schürze von ihm.
Ja.
Wo jeder unterschrieben hat. Und in dem Fall stand von ihm auf meine Schürze geschrieben: Lieber Herr Rittmeier, vielen Dank für die vielen guten Soßen im Namen vieler glücklicher Gäste. Ja. Und das war...
Ich würde mal sagen, darauf ließ sich aufbauen. Ja? Das betreibst du professionell, das heißt, die werden in einer Manufaktur hergestellt, die Soßen, und dann vertrieben in der Region oder über die Region hinaus?
Als erstes, sie werden in der Restaurantküche hergestellt, an meinen freien Tagen oder nachts, wenn die Gäste weg sind, dass ich mich dann noch 2, 3, 4 Stunden hinstelle. Ich habe also wirklich einen echten Fulltime-Job. Das ist nicht nur so dahingesprochen, sondern das ist
ja
einen Job neben dem Job, aber selbst gewollt so, ja. Und alles in kleinen Chargen produziert. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied. Es soll eben nicht eine neue Sylter Salatsoße werden. Das würde auch nicht funktionieren. Sondern es soll Manufakturarbeit sein, Handarbeit sein. Ich mache das alles selber.
Das heißt, es eignet sich auch gar nicht für die Massenproduktion, weil dann hättest du nicht mehr die Hand drauf.
Ich glaube, es würde immer schwieriger werden. Ja. Ich glaube, in gewissen Parametern kann man das vergrößern, bestimmt. Aber das ist nicht unendlich machbar. Weil irgendwann verändert sich die Rezeptur zu arg. Und man muss schon sagen, auch bei dem Preis, Gefüge, was ich nehmen muss, das ist vielleicht für 5% der Bevölkerung etwas. Ja, also das weiß ich schon, das ist schon sehr bewusst. Vielleicht kommen wir dahin, dass irgendwann eines Tages in Deutschland die Menschen mehr Geld für gute Produkte ausgeben. Das wäre natürlich wünschenswert. Aber so ist es ein Anfang und man muss mal schauen, wie weit es einen bringt. Vielleicht wird ja irgendwann mal, so es denn erfolgreich ist, auch finanziell erfolgreich ist, vielleicht wird es irgendwann mal das ganz eigene Baby. Aber ich bin ganz am Anfang, ich bin froh, wie es jetzt so ist, aber es kostet auch Kraft. Ne? Das ist nicht einfach so gemacht. Ich kann da wirklich selber erzählen vom Produzieren, was über mehrere Tage geht, übers Etikettieren, geschieht das alles in Handarbeit. Also...
Das heißt, eine Soße dauert mehrere Tage. Magst du uns da mal ein Beispiel geben für so eine?
Das fängt vielleicht mit, zum Beispiel bei dunklen Soßen.
Ja.
Die nehme ich immer sehr gerne als Beispiel. Es fängt ja an, so eine Soße, dass ich erstmal einen Geflügelfond brauche. Zumindest bei den Soßen, wie ich sie herstelle. So, und dann kommt am zweiten Tag, wenn nämlich der Geflügelfond passiert wurde, kommt am zweiten Tag, nehme ich zum Beispiel Kalbsknochen, tu die rösten. Dann kommt Gemüse dazu, geschältes Gemüse. Dann kommt irgendwann geschälte Tomaten hinzu. Dann kommen Alkoholikas hinzu, die ersten Gewürze. Es wird abgelöscht mit den Alkoholikas, wie gerade gesagt, und am Ende aufgefüllt mit Geflügelfond, eben den ich am Vortag angesetzt habe. Am nächsten Tag tue ich diese erste Kalbschü passieren. Nehme Schalotten, Gemüse, Kalbfleisch, tue das alles wieder anrösten, fülle auf mit der ersten Kalbschü. Am nächsten Tag nehme ich das, passiere das, nehme braune Butter, Schalotten, Gewürze, Kräuter, fülle auf mit der zweiten Kalbschü. Und am fünften Tag ist es so, ich passiere das, brauche sehr wahrscheinlich nochmal ein wenig braune Butter, vielleicht ein paar Gewürze und finalisiere die Soße. 4,5 Tage für 20, auf 20 Sekunden komprimiert, sage ich immer. Weil so lange braucht der Gast, um das Glas aufzuschrauben, ja. Soße raus, ja. Erhitzen, umrühren, fertig.
Ja. Und wie viele unterschiedliche Soßen, Jus und Suds stellst du her?
Ich bin jetzt, also es kommen jetzt, der Webshop wird gerade erweitert im Hintergrund. Und dann ist es so, dass ich demnächst bei, ich glaube, 33 bin. Es gibt Basisfonds, es gibt helle Soßen, es gibt dunkle Soßen, vegane Soßen, Salatsoßen und ja.
Also es lohnt sich, bei jens-rittmeier.de vorbeizuschauen.
Unbedingt,
ja?
Unbedingt.
Und nicht nur die Soßen dort im Shop zu erwerben, sondern ich glaube, es gibt auch Rezepttipps, es gibt ein Magazin, es gibt also viele Informationen über dich und welche Aktivitäten als nächstes geplant sind. Nun hast du gesagt, du bist viel in der Region unterwegs. Hast auch regionale Partner hier. Mhm. Gibt ein Projekt, ein Sommerprojekt, das ich sehr spannend fand. Das heißt, du gehst auf einen Biohof und baust dort eine Küche auf? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist so ein klein wenig so. Auf dem Biohof Ottilie bei Kerstin Hinz ist das, wir nennen es das Farm-to-Table Sommer-Pop-Up. Das heißt, unser Restaurant Number 4 ist während dieser Zeit in den Betriebsferien innerhalb des Hotels und wir gehen mit dem Restaurant Number 4 für 3 Wochen auf den Biohof, dürfen da zu Gast sein. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil man muss wissen, dass es von der Kerstin Hinz ihre beste Umsatzzeit. Ja. Und dass wir da ein Stück des Hofes benutzen dürfen im Sommer und ich meine, im letzten Jahr fing das an. Es gibt da einen Tisch für bis zu maximal 16 Personen. Alle sitzen tatsächlich an einem Tisch. Und wir kochen im Freien, so denn das Wetter stimmt. Und bei schlechtem Wetter würde alles in der Scheune stattfinden. Und das ist etwas, dieses from farm to table oder from farm to plate. Das ist etwas, was, glaube ich, immer mehr die Gäste wünschen. Was sie sich erhoffen vielleicht auch. Natürlich nicht, vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, aber wissen, wo die Ware herkommt. Und das in unmittelbarer Nähe, also viel schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Mhm. Und natürlich wird es noch ergänzt mit etwas Fleisch und auch etwas Fisch. Aber der große Fokus ist auf den Produkten von dem Biohof. Es kommen vielleicht noch 1-2 weitere Bauern hinzu, weil dafür der Biohof Ottilie zu klein ist. Und also es macht so einen Spaß. Und wenn ich überlege, die Gäste sitzen an dem Tisch, der ist direkt neben dem Gemüsebeet.
Das heißt, ich sehe das Produkt in Ursprungsform dann später auf dem Tisch, auf dem Teller.
Teilweise sind wir noch kurz zuvor am Ernten oder während der eine Gang gegessen wird, sind wir noch am Ernten, zum Beispiel Zucchini-Blüten oder was auch immer.
Und macht der Gast mit? Und wird er eingebunden? Oder
wenn er mag, dann kann der Gast gerne mitmachen. Ansonsten gibt es auch innerhalb des Abends, also meist ist es um den Hauptgang herum, so eine Führung durch die Hofstelle, wo man auch ein bisschen sieht, was wächst wo und wie wächst das. Und dann gibt es auch einen riesengroßen Blühstreifen bei der Kerstin, eben um die Insekten anzulocken. Vor allen Dingen die Bienen natürlich, die ganz wichtig sind. Und ich glaube, der Gast nimmt auch etwas mit. Und wenn ich sehe, wie glücklich die Gäste im letzten Jahr waren, und wir hätten nie damit gerechnet, dass sofort nachdem wir dieses Konzept im letzten Jahr gestartet haben, dass die Nachfrage schon wieder für 2019 da war.
Mhm. An wie vielen Tagen macht ihr das im Sommer?
Jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Wie gesagt, über 3 Wochen. Das heißt, es gibt 12 Abende. Ich glaube, wir sind schon an mindestens 2 ausverkauft. 4 oder 5 weitere sind kurz davor, ausverkauft zu sein. Also wer da noch einen Platz möchte, nicht zu lange warten.
Gut, wir packen noch mal die entsprechenden Links drunter unter den Podcast, sodass man sich da direkt anmelden kann. Ja, du gerätst ja in Schwärmen. Das ist ja, das ist dir absolut anzumerken. Und vor allen Dingen, was ich immer so schön finde, was du sagst und was auch viele deiner Kollegen sagen, ich höre so häufig, den Gast glücklich zu machen. Weil wenn der glücklich ist, bist du auch glücklich.
Ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch das Schöne jetzt bei uns im Restaurant und natürlich auch im Sommer bei dem Farm to Table, dass unsere Köche, egal ob es der Auszubildende ist, ob es die Sous-Chefin ist, ob es ich bin, ganz egal, dieser direkte Kontakt zum Gast. Und es soll, wir möchten hin, dass es irgendwann so ist, man ist bei Freunden. Mhm. Da möchte ich hin.
Ja.
Und nicht, dass dieses Gastgeber und Gast, das ist zwar auch schön, und dieses eine gewisse Dienstleistung erwarten, aber quasi wie beim, sagen wir mal, Italiener um die Ecke. So, da geht man auch und sagt, komm, wir gehen zum Carlo, Luigi oder wie auch immer sie heißen. Und das ist eine ganz andere Bindung.
Das heißt, du möchtest das gar nicht so förmlich haben. Wie ist es denn jetzt im Restaurant Nummer 4? Ist es förmlich? Ist es ein förmlicher Rahmen?
Es ist schon definitiv entspannter, wie zum Beispiel noch im Kai 3 im Budasand. Da war es relativ steif, hat auch was mit der Größe des Restaurants zu tun, mit den Wegen, die man zurücklegen musste. Und hier ist es sehr nah. Mhm. Und ab und zu lade ich Gäste auch ein, kommt einfach in die Küche, weil das ist der Vorteil vom Number 4. Es gibt dann nur noch eine Tür und man steht schon am Pass. Das sind 6 oder 7 Schritte und man steht in der Küche. Und das ist schon ziemlich lässig. Wir selber sehen die Gäste ja nicht, weil die Scheibe fast ein wenig... Die ist verdunkelt.
Ja.
Wir sehen Konturen, wenn wir genau hingucken, aber wir wissen jetzt nicht, wo wer sitzt. Das heißt, wir sehen den Gast erst draußen. Der Gast sieht uns aber.
Ach, das ist ja
am Werkeln.
Das ist ja auch ein heißes Konzept.
Das ist aber gut so. Sonst würden wir, glaube ich, abgelenkt.
Ja.
Es ist gut so, dass die Scheibe verdunkelt ist. Und eine offene Küche wäre fast noch schöner. Würde ich auch richtig lässig finden. Aber das ist, bei uns wäre das schwierig, weil wir aus der einen Küche auch beide Restaurants bekochen, also auch das Restaurant Seabreeze. Wir bekochen auch die Bar damit, mit ihren Bar-Snacks, Room-Service und es ist schon eine kleine Power-Küche, ne? Also so ist es nicht. Es ist keine Küche, die jetzt irgendwie in Schönheit sich ergötzt.
Wie groß ist dein Team da?
Maximal sind wir, also wir haben 9 Positionen, inklusive unserem Chef Stuart, dem Spüler. Und inklusive Frühstücksköchin, also es sind am Abend sind nie mehr wie 4, maximal 5 Leute, eher 4. Und das ist aber auch ausreichend, weil die Küche gibt gar nicht mehr her. Unsere Restauration ist relativ klein, das Number 4 hat 4 Tische, das Seabreeze hat maximal 30 Plätze und das geht schon relativ gut. Ne?
Ja.
Und ja, es ist, macht auf jeden Fall einen Heidenspaß und eben diesen... Die Begeisterung für Kochen an die Gäste zu übermitteln, das ist...
Wie würdest du denn die Klientel beschreiben?
Ganz unterschiedlich.
Ja?
Das kann der Bauer aus dem alten Land sein, über den Anwalt aus Hamburg, über den Buxtehuder, über Touristen, ganz breit gemischt.
Du sagtest vorhin, 5% sind vielleicht dafür dann empfänglich für deine Soßen, die du produzierst, auch weil es natürlich kostspielig ist, nicht nur die herzustellen, sondern dann auch vom Preis auch entsprechend hoch. Glaubst du, dass das so eine Kluft bleibt, dass es so die einen gibt, die wirklich auf gute Ernährung, gute Produkte achten, gute Verarbeitung und die andere große Masse, die sagt...
Die Frage ist gut. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass da ein Wandel stattfindet und dass die Menschen immer mehr lernen, auch vielleicht mit unterstützt durch Gesetzesänderungen, mal zu sehen, was isst man denn eigentlich? Oder es kann doch zum Beispiel eigentlich gar nicht sein, dass ein Demeter oder Bio... Gemüse oder was auch immer, dass das speziell deklariert werden muss, während das Massentierhaltungs...
Es müsste eher andersrum der Fall sein.
Genau, es müsste eigentlich andersrum sein. Ich glaube, es ist auch ganz viel die Politik gefragt und dann der Mensch selber, indem er schaut, hey, was tun wir denn unserem Körper an? Aber ich habe das Gefühl, dass das schon eine Art Wandel, der ist aber noch nicht auf der großen Fläche. Das definitiv nicht. Und ich meine, gut, wer weiß, die Discounter haben angefangen mit Bioprodukten. Ob das so gut ist für die Biobranche, ich glaube, die sind eigentlich noch gar nicht so weit. Sei mal dahingestellt, aber vielleicht bewegt sich etwas. Und wir können ja im Restaurant fühlen, was sich bewegt. Und also die Menschen sind schon genauso wie jetzt das Plastikthema ein riesengroßes ist. Genauso sollte eigentlich Ernährung als riesengroßes Thema stattfinden. Mhm. Und ich bin schon dafür, wie das auch viele andere unterstützen, tatsächlich Ernährung als Schulfach aufzunehmen. Ich glaube, das wäre schon ein Riesenschritt.
Ja, ich glaube auch, dass das wichtig wäre und dass eben vieles von zu Hause nicht mitgegeben wird. Ja. Und dass natürlich auch in Schulküchen beziehungsweise in Schulläden auch noch relativ viel verkauft wird, was man eigentlich nicht unbedingt so auf der Ernährungsliste haben sollte.
Ja, und ich meine, es gibt auch tatsächlich ja auch viele Familien, die sich dann noch nicht mal das Schulessen leisten können. Oder ein vernünftiges Schulessen. Und das ist etwas, da wollen wir jetzt auch den Hebel ansetzen. Wir sind da gerade an einer Überlegung, da zwei Schulen zu unterstützen hier in Buxtehude. Müssen wir mal sehen, ist noch nicht spruchreif, aber da wird bestimmt was kommen. Weil ich glaube,
ja, jetzt kommt auf jeden Fall jemand, wenn du es schon mal gesagt hast im Podcast.
Genau, ja.
Das heißt aber, hochwertige Produkte zu essen und zuzubereiten, erfordert nicht unbedingt einen großen Geldbeutel.
Nein, nicht unbedingt. Weil das, die Frage ist ja, was versteht man unter hochwertigem Produkt? So, und ich glaube, ein vernünftiges, gut erzeugtes Produkt, na klar kostet ein Bio-Gemüse mehr, das ist klar, weil die ganz anders arbeiten müssen. So, und sie sind nicht am Spritzen und so weiter. So, und genauso gut kann aber auch ein Fleisch, wir machen Riesenerfahrungen mit dem Wümmerind, ganz, ganz tolles Fleisch aus der Wümmelgegend.
Also hier um die Ecke quasi.
Ja, ein bisschen südlich von uns. Und das kostet nicht viel und ist sensationell. So, und wir brauchen doch auch alle gar nicht so viel Fleisch. Also im Number 4 gibt es von 6 oder 8 Gängen maximal einer ist ein Fleischgang. Im Seabreeze haben wir auch das Fleisch reduziert im Angebot. Und wenn, dann wollen wir nur das gute Fleisch. Mhm. Und das muss doch der Weg sein. Wie früher, ich meine, wir kennen das beide noch, da gab es am Wochenende, haben wir Fleisch bekommen. Klar. Und unter der Woche war es oft, dann war es auch mal ein Brot oder keine Ahnung was.
Es hat sich wirklich stark verändert und man kann da wirklich wieder oder sollte da wieder zurückgehen.
Diese Vielfalt in der Ernährung, die ist doch wichtig, dieser Mix. Und das, ich glaube, das soll auch Gastronomie, muss da auch mit unterstützend sein und tut das, glaube ich, schon auf einem ganz guten Niveau. Noch nicht unbedingt in der Breite, da sehe ich das noch nicht. Aber in der Spitze ist das schon ganz gut angekommen, das Thema. Und es wäre eigentlich schön, wenn wir das auf mehrere breite Beine stellen, damit es auch wirklich bei der breiten Bevölkerung ankommt. Ja. Und
nun kann man bei euch auch im Seabreeze normal casual essen oder im Number 4 die Fine Dining Richtung gehen. Inwieweit unterscheiden sich da die Menüs beziehungsweise das Menü im Number 4? Wie setzt sich das zusammen?
Also ich glaube, der große Unterschied ist der Aufwand. Im Number 4 ist ein ganz anderer Aufwand. Produkte, um das mal sozusagen, ich sag mal, die edleren Produkte, die gibt's bestimmt im Number 4. So, und im Number 4 gibt's natürlich eine größere Menüfolge, weil ich glaube, die Gäste wollen sich da richtig verwöhnen lassen und fallen lassen. Und im Seabreeze ist es aber so, dass die Gäste mittlerweile auch, wir haben ein Überraschungsmenü eingeführt. Und siehe da, wir schreiben nicht mehr die Produkte vor, wir sagen nur noch, hey, wir nutzen das, was wir frisch vom Markt bekommen. Und auf einmal
und das
stellt 80% das Überraschungsmenü. Ha.
Super.
Ja.
Ja. Ja. Da ist man schon mal sehr, sehr weit gegangen auf dem Weg, dann, ja, den man, oder hat schon viel erreicht auf dem Weg, den man gehen wollte. Ist es so, dass die Gäste denn da auch gerne Erläuterung zu haben zu dem, was sie essen? Wollen die eine Geschichte erfahren dazu?
Ja, schon. Vielleicht im Seabreeze nicht ganz so ausführlich wie im Number 4, aber die Geschichte hinter den Produkten, die möchte man schon wissen. Und das ist auch dieses Storytelling ganz wichtig, ganz wichtig.
Ja. Das heißt also, der Gast, der zu dir kommt, der möchte ein Erlebnis haben, der möchte Storytelling erfahren, der möchte wissen, wo das Produkt herkommt. Der möchte aber auch sehen, wie sieht denn der eigentlich aus, der das da hinten mit seinem Team fabriziert und seit, ja, wie viel, anderthalb Jahrzehnten besternt durch die Gegend läuft.
Ja, das ist schon so. Und ich meine, das Number 4 und das ist auch ein Luxus in gewisser Weise. Das hat nur geöffnet, wenn ich da bin. Also der Gast weiß genau, wenn ich da hingehe, dann ist der Rittmeier auch da. Und das ist ein Versprechen an die Gäste. Das finde ich auch gut. Ob wir das irgendwann mal auflockern werden, muss man sehen. Weil meine Sous-Chefin, ich meine, die arbeitet jetzt seit über 7 Jahren mit mir. Die würde das mit Sicherheit genauso gut hinbekommen, ja. Aber wir sind jetzt 2 Jahre hier. Wir haben einen ziemlichen Wandel eingeläutet hier im Haus.
Und in der Region.
Und in der Region, ein klein wenig, danke. Und das ist, je mehr natürlich ich meine Leute mit einbinde, umso besser ist es dann auch. Und viele Stammgäste, Gäste, die zu Stammgästen geworden sind, die kennt sie genauso, ja, und die kennen auch die Sarah. Und von dem her ist das fein. Und das zurück zu Gerichten mit Geschichte, ich glaube, das ist es ja. Man möchte ein Erlebnis, also das, was du sagst, das möchte ich einfach heute. Und ich möchte nicht irgendwie ein plumpes Essen, dafür gehe ich dann nicht in so ein Restaurant. Und ich möchte es vor allen Dingen auch nicht steif haben. Es muss locker sein, entspannt sein. Und wir wollen da irgendwie nicht, ich weiß nicht, mit Silberbesteck und so weiter. Wobei das auch noch nicht die Steife ausmacht. Aber wir wollen da irgendwie niemanden im Frack haben, der da...
Ich meine, der Service macht natürlich da auch sehr, sehr viel aus. Wie ist da die Ansprache?
Genau, genau. Und das gibt ganz viele Faktoren und es soll Spaß machen. Es soll ein Erlebnis sein und Spaß machen. Und ich denke, ganz vielen Gästen macht es Spaß bei uns, weil wir sehr, ich glaube, sehr direkt, sehr authentisch sind und man uns wirklich sehr ungekünstelt erlebt, weil wir können da nichts verändern. Wir sind die ganze Zeit im Fokus des Gastes. Ja. Und
aber dir macht es auch Spaß.
Wie man
merkt, und es sieht so aus, als ob es dir noch eine lange Zeit Spaß machen wird und du auch noch ein paar neue Ideen, wie du ja schon gerade auch hier und da hast anklingen lassen, im Köcher hast. Also nicht rastlos, aber immer auch unterwegs und mit offenen Augen. Nun haben wir hier in dem Food Talker Podcast so eine kleine Rubrik, die heißt Blitzrezept. 5 Zutaten, die auch derjenige, der nicht, oder vielleicht 1, 2 mehr, mit denen derjenige, der auch nicht so gut kochen kann, vielleicht was hinkriegt, wo er einen Wow-Effekt gegenüber seinen Abendgästen heute privat vielleicht mal erzielen könnte. Hast du da was für uns auf Lager, so spontan?
Ganz spontan würde ich sagen, darf ein Ofen zur Verfügung stehen?
Ja, steht.
Steht, okay. Also, wir nehmen einen tiefen Suppenteller, tun da etwas Butter drin verstreichen, setzen da ein Stück Lachsfilet drauf, was schon ohne Haut ist, ungewürzt, wichtig. Der Suppenteller muss so tief sein, dass wenn ich den Teller danach mit Folie abdecke, die Folie den Lachs nicht berührt. So, und dann schiebe ich diesen Teller mit der Folie, die kann einiges ab, keine Angst, bei ca. 60 Grad in den Haushaltsofen. Wenn man einen professionelleren Herd hat, dann reichen durchaus 50 bis 55 Grad. Und circa 10, vielleicht 12 Minuten dauert das, dann gart der Lachs ganz langsam. Wichtig ist auch, wie kalt der Lachs auf den Teller gesetzt wurde. Der sollte also schon nicht mehr kühlschrankkalt sein, sonst dauert die Garung zu lang und passiert dann auch nicht gleichmäßig. Und dazu einfach etwas Kohlrabi, hauchdünn geschnitten, nur ein klein wenig gesalzen. Wer mag, noch einen Spritzer Essig dran, einen guten Essig. Dazu dann Buttermilch, die man mit Dill zum Beispiel aromatisiert. Und wer das kann, gerne die Buttermilch räuchern. Das machen wir nämlich sehr gerne. Ist jetzt aber für das schnelle Rezept kein Muss. Mhm. Und dann war es das schon.
Klingt gut.
Lachs mit die Buttermilch und Dill.
Ja, wunderbar. Ja. Gibt es auch unten bei euch.
In feinerer Version.
Ja. In feinerer Version. Ja, also sagen wir mal, wer aber trotzdem damit glänzen möchte zu Hause, das sieht schon mal gut aus. Lachs mit Buttermilch, Kohlrabi und
ja. Und Dill.
Und Dill.
Das ist schon top.
Ich meine, das klingt nordisch.
Das ist auch so. Das, finde ich, ist ein nordischer Geschmack.
Ja, und ganz reduziert?
Ganz, ganz produktreduziert.
Kein Shishi. Ja.
Genau.
Lieber Jens, wir sind fast durch. Es ist ein spannendes Gespräch. Ich freue mich schon irgendwann auf die Fortsetzung dann in einem privaten Rahmen.
Jawohl, gerne.
Und meine Frage an dich. Du bist ein extrem positiver Mensch. Was trägt dich durchs Leben? Hast du ein Motto, das dich so durchs Leben zieht oder das du so auf den Lippen trägst?
Früher habe ich immer gesagt, carpe diem, ja? Genieße den Tag. Das ist bestimmt etwas, was mich antreibt, ist, früher haben wir gesagt, auch das früher, wir haben etwas gesagt, Leidenschaft, die Leidenschaft ist das, was uns antreibt. Die Leidenschaft am guten Kochen. Und das andere bin, glaube ich, ich bin ein Mensch, genieße den Tag so, wie er ist, ja, und mach das Beste draus. Ich glaube, das ist es am Ende, auf das, was es sich reduziert, ja.
Also das heißt natürlich auch, da steckt ganz viel hinter, das heißt positives Denken.
Immer, ja. So gut es geht, ja. Natürlich. Natürlich gibt es immer mal ein paar Phasen, wo man denkt, mein Gott, was für ein SCH-Punkt. Aber sonst immer positiv denken. Und ich meine, es ist ein schöner Spruch, es gibt, was interessieren mich Probleme, wo sind die Lösungen?
Eben.
Ja.
Schönes Schlusswort, herzlichen Dank. Jens Rittmeier im Gespräch mit dem Foodtalker. Vielen Dank.
Tschüss.